Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung im Juli 2025. Heute mit Sebastian.
Hallihallo.
Und mit mir. Ich bin Ingo. Hi. Und es ist eine verspätete Juli-Sendung, aber wir wollen ja ein bisschen wieder aufholen.
Besser spät als gar nicht.
Genau. genau. Wir sind irgendwie ein bisschen im Stress und schaffen es irgendwie nicht regelmäßig, was aufzunehmen. Aber die letzte Sendung hat sehr gutes Feedback gekriegt, als wir uns über Smart Home unterhalten haben. Da werden wir sicher auch nochmal eine zweite Folge zu machen, aber heute soll es um was anderes gehen. Sebastian hat in der letzten Zeit nämlich an seinem Homelab gebastelt und ich habe ja auch schon mal von meinen Sachen, die ich hier so im Homelab aufbaue, auch schon mal erzählt. Das letzte Mal war im Oktober 2023, da habe ich mit Ansgar gesessen und wir haben so ein bisschen über, wie man so zu Hause so sein Zeug aufbauen kann und mit Glasfaser und allem. So Richtung Glasfaser und Anschlüsse und sowas muss es ja heute gar nicht gehen, aber wie man so seinen Cluster aufbaut und was Sebastian da mit Docker Swarm in den letzten paar Tagen ausprobiert hat, darum soll es heute gehen. Genau.
Und genau, dann ich habe auch schon mal mit Robert zusammen eine Folge gemacht über Self-Hosting.
Stimmt,
ja. Das war aber auch schon, das war vorletztes Jahr wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich vorletztes Jahr, ja. Das, die Zeit rast derzeit. Das ist extrem schwierig, sich daran zu erinnern, wann Dinge passiert sind.
Können wir ja auch nochmal verlinken, auf jeden Fall, in den Shownotes, dann könnt ihr das alles nochmal nachhören und genau, vielleicht gehen wir ja auch noch ein bisschen so auf Sachen, die wir so hosten, die wir jetzt im Homelab sozusagen haben, mit ein, aber erstmal vielleicht, ja, was hast du denn zu Hause, was hast du denn bei dir zu Hause aufgebaut, mit was hast du es installiert und bist du zufrieden mit der ganzen Geschichte?
Genau, also ich hab ja schon länger, dass ich ein paar Dienste hoste für die Familie und gut, meistens überwiegend für mich, außer wenn es dann um Backups geht, dann freuen sich auf einmal alle, dass ich es doch eingerichtet habe für sie. Ansonsten wird es eigentlich nicht so viel benutzt. Teilweise aber auch für Freunde und das hatte ich die ganze Zeit eben auf einem Server bei Hetzner und jetzt haben wir mittlerweile Glasfaser zu Hause und dementsprechend ist die Anbindung eben doch gut genug, dass man Dinge auch zu Hause hosten kann. Gerade eben, wenn es um so Sachen geht, die jetzt nicht so krass frequentiert sind, ja, oder wo es auch mal nicht so schlimm ist, wenn mal einen halben Tag was kaputt ist. Meistens merkt's ja keiner, außer ich selber. Genau, und dementsprechend habe ich jetzt angefangen, Sachen nach Hause umzuziehen. Und ich habe jetzt mir letztes Jahr im Mai, glaube ich, war die Aktion von Ukraine. Die haben ja letztes Jahr ein neues, also die haben ja NAS, die sind ja in den NAS-Sektor eingestiegen.
Welche Firma? Und Ukraine?
Kenn ich Ukraine, nicht. Ja, die kennst du wahrscheinlich von Netzteilen oder sowas. Also das ist das, wo die eigentlich herkommen, so. Ich glaube, Powerbanks haben die auch, aber überwiegend so Netzteile, da kannte ich die her.
Nee, ich habe so Be Quiet oder...
Na, also ging so mehr so
solche
Handy,
Netzteile.
Oder Handy-Netzteile und sowas, okay, also nee. So USB-C-Ladestecker, daher kenne ich die eigentlich, ja. Und,
okay, nee, sagt mir nix.
Auf jeden Fall haben die, das sah hardwaretechnisch halt ganz gut aus. Es war, war in den Reviews auch eigentlich ziemlich gut. Also waren einige YouTuber, die das Gerät eben während der Kickstart-Kampagne schon bekommen hatten, und darüber berichtet haben. Und vor allem, das Teil hat halt dann doch schon ganz coole Specs. Ich muss jetzt mal nebenbei hier die Seite aufmachen und mal kurz gucken, dass ich nichts Falsches erzähle, weil ich kenne die Specs nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall war mein Synology NAS schon ziemlich in die Jahre gekommen. Und dann hatte ich mir dieses NAS geklickt bei Kickstarter und habe es dann zu einem ganz guten Preis bekommen. So ein 6-Bay NAS mit ein bisschen Power, also genau, die haben hier 12. Generation von i5 drin mit einem 10-Kerner, 2x10 Gigabit Ethernet-Anschluss hinten drin, HDMI, dann eben die 6 Festplatten, dann hat es nochmal 2 MVNE-Steckplätze mit ich glaube, 4 Lanes jeweils. Ja, ist auf jeden Fall hardwaretechnisch Oberklasse und das für, ich glaube, um die 650 Euro habe ich bezahlt bei Kickstarter. Ja, wenn man es komplett selber bauen würde, wäre es günstiger, aber dann ist natürlich auch irgendwie kein Case dabei und sowas. Mhm. Und das passt halt super schön auch hier in den kleinen Serverschrank, den ich oben unterm Dach habe. Mein Homelab sitzt zum Großteil oben unterm Dach.
Ist da nicht so warm?
Jein, ich muss das noch ein bisschen tracken. Wir haben jetzt erst eine Tür dort eingebaut und es ist so, dass in diesem Raum, wo der Serverschrank steht, ist auch noch andere Technik, nämlich der Wechselrichter zum Beispiel.
Oh, ja.
Und der macht natürlich warm. Wir haben aber direkt im Nachbarraum eben eine Klimaanlage. Und wenn der warm macht, dann haben wir so viel Strom, dass die Klimaanlage halt einfach immer mitläuft an der Stelle.
Okay.
Und dadurch bleibt es eigentlich relativ kühl. Also klar, es ist nicht so kalt wie in einem speziellen Server Raum. Aber zur größten Not, wenn es dem Ukraine zu warm werden sollte, habe ich noch mal einen Serverschrank im Keller. Der wäre dann bei der Brauchwasserwärmepumpe. Und da ist es konstant kühl.
Ja, genau.
Ja. Also auch eine Klimaanlage letzten Endes, die uns halt warm Wasser macht auf der anderen Seite. Genau.
Also bei mir stehen die Sachen im Keller, aber auch da, wo der Wechselrichter steht, steht auch das Rack. Ich glaube, es ist 22 HE hoch, was ich mir da in den Keller gestellt habe. Hat aber leider keine Klimaanlage und keine Brauchwasserwärmepumpe. Also da wird's tatsächlich auch im Sommer schon gut heiß. Auch mal so über 26, 27 Grad da unten. Ich muss mal gucken, wie man das dauerhaft dann angehen kann. Also es gab jetzt nur ein paar Tage, wo ich mir Sorgen gemacht hatte. Langfristig muss man mal schauen. Aber gerade im Winter ist das sehr angenehm, dass da unten es auch ein bisschen wärmer wird. Da habe ich eher immer das Problem gehabt, dass es zu kalt wurde und jetzt habe ich das Problem im Keller nicht mehr.
Ja gut, ich glaube, aber die Temperatur so 26 Grad, also wir haben es unterm Dach auf jeden Fall in diesem Raum ein bisschen wärmer, würde ich sagen. Die Klimaanlage selber ist auf 25 Grad eingeschaltet, weil alles drunter kriege ich von meiner Frau Ärger. Aber also
unter 25 Grad kriegst du Ärger.
Ja.
Ich finde 25, 26 Grad ist schon echt, das finde ich schon zu Hause ganz schön anstrengend. Also dauerhaft zu arbeiten bei den Temperaturen, also bei mir hier im Büro, finde ich, ist über 25 Grad oder über 26 Grad finde ich anstrengend.
Echt? Okay. Nee, also ich muss sagen, ich bin mit den 25 Grad bin ich sehr, sehr zufrieden. Also man sitzt dann hier, man kann hier halt dann gemütlich in kurzer Hose und T-Shirt sitzen. Man muss dazu sagen, wir haben halt auch noch eine Lüftungsanlage hier laufen.
Ja, okay, sowas haben wir nicht.
Und dementsprechend kommt ja auch nirgendwo nochmal warme Luft dazu oder sowas. Das ist halt also die Lüftungsanlage, gut, wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir es mal 40 Grad hier draußen. Das war sehr anstrengend. Aber durch die Lüftungsanlage ist das war das hier drin sehr angenehm und wir hatten hier trotzdem uns so 25 Grad nur im Haus. Und ich habe irgendwann nachmittags mal bei einem Meeting auf die Hausautomation geguckt und war so erschrocken, dass ich halt mitten ins Meeting reingequatscht habe. weil ich gedacht habe, so, was, das kann nicht sein, 39,5, ja.
Ja.
Ja, nö, aber hier war es halt permanent angenehm. Und klar, bei so Temperaturen kommt dann eben, was kam von der Lüftungsanlage, kamen 27 Grad rein und 25 haben wir rausgepustet. Also, ja, 2 Grad, die wir halt aufwärmen und die Klimaanlage dann permanent ein bisschen runterkühlt wieder.
Okay, also du hast es auf dem Dach, ich habe es im Keller. Sind denn, und ich habe halt ein paar, also es sind zum Teil so das alte Desktop-Rechner, die ich genommen habe und SSDs, also SATA-SSDs und NVMe-SSDs reingepackt oder auch ein paar größere SATA-Festplatten, je nachdem, was man halt so braucht. Und teilweise ist es so eine Super Micro Cloud, wo einfach mehrere, also wie bei so einem Blade Chassis, wo du einfach so mehrere Server tatsächlich in ein Gehäuse reinpackst. Mhm. Und da laufen gerade 6 Server bei mir, die zusammen einen Cluster bilden. Genau.
Okay, also das heißt, du hast da schon professionellere Hardware stehen.
Ja, die Hardware ist auch untereinander mittlerweile mit 10GE angebunden. Klar, ich habe auch ein Glasfaser, zurzeit einen Gigabit nach draußen, wird hoffentlich mal bald mehr. Oder ein Gigabit rein, raus sind es glaube ich 600.
Gleich wie bei mir, ja.
Verstehe ich auch immer nicht, warum sie das, gut.
Ja.
Wie auch immer.
Halt in Deutschland.
Genau, da muss man das noch künstlich runterdrosseln. Und genau, dann habe ich irgendwann die Sachen tatsächlich auf 10 Gigabit jetzt hochgeschraubt untereinander, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, also das ist Proxmox, also es ist ein Debian-System und ich betreibe das Hyperconverged, das heißt also da ist auch ein Storage-Cluster mit dran. Das Storage-Cluster ist bei mir ein Ceph-System und es läuft mit 10 Gigabit schon mal ein bisschen besser, als wenn die nur mit einem Gigabit untereinander angebunden werden. Wobei, einer der Server ist nur mit 2,5 GE dran. Aber insgesamt, ja, ist das ein gutes, lauffähiges Setup bei mir. Also Proxmox, Debian mit eben einem Ceph-Cluster als Storage drunter.
Mhm.
Genau.
Also nutzt du da das Ceph-Cluster von Proxmox direkt, oder?
Gerade ja. Ja. Ich hatte erst, hatte ich es extern sozusagen selber ein bisschen rumgespielt. Da hatte ich eine Zeit lang tatsächlich nur von meinem, also ich habe einen QNAP NAS auch noch und da kannst du ja sagen, einfach einen NFS-Server aufsetzen und den als Shared Storage verwenden, weil wenn du einen Cluster betreibst, willst du ja irgendwie auch einen Shared Storage haben, also die Möglichkeit, dass du auch die zum Beispiel die virtuellen Maschinen einfach von einer Node auf die andere verschieben kannst, ohne dass er die irgendwie rüber kopieren muss oder ähnliche Sachen. Aber als ich dann mal die Zeit hatte, das Netzwerk auch wirklich auf 10 Gigabit aufzubauen, habe ich jetzt auch Ceph aktiviert und habe das mit der Oberfläche von Proxmox selber gemacht, wobei ich ziemlich viel abseits auch davon manage. Also ich habe mal neue Festplatten rein und rausgenommen, mache ich tatsächlich mit den normalen Ceph-Kommandos und nicht mit der Web-Oberfläche von Proxmox. Und Proxmox kann zum Beispiel auch nicht diese Rados-Gateways, also wenn man Ceph oder wenn man S3 machen will mit Ceph, dann braucht man diese Rados-Gateways, die kannst du nicht mit der Web-Oberfläche deployen. Das musst du auch manuell selber machen. Also, jein. Ist, glaube ich, die richtige Antwort dazu.
Ja. Okay. Ja, mein Knowledge über Ceph ist doch noch recht limitiert. Ich habe auch eins aufgesetzt hier, einen Ceph-Cluster. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das ist Aber halt wirklich mehr so, ich habe es aufgesetzt nach Anleitung und mehr habe ich mich noch nicht drum gekümmert, muss ich gestehen. Ich kenne nur das Ceph-Status-Kommando und die anderen Kommandos hatte ich, die anderen Kommandos habe ich einfach beim aus irgendeinem Blogartikel, wie man es aufsetzt, eben rausgezogen.
Reicht ja auch, oder wenn man tatsächlich nur die Sachen macht, die Proxmox anbietet, kann man das ganz normal über die Weboberfläche klick, klick. Also man braucht natürlich mehrere Festplatten, die in dem System drin sind und das auch verteilt über mehrere verschiedene Nodes. Aber dann kann man einfach wirklich sagen, hier, ich will da meine Monitor-Nodes, ich da will da meine Manager-Nodes und da will ich meine USDs, ja, also meine Festplatten haben. Und dann klickst du dir das zusammen und hast den Storage da. Was ich jetzt mit zumindest mit der Proxmox-Umgebung noch nicht gemacht habe, ist Ceph aufgesetzt. Das würde tatsächlich gehen, auch mit der Weboberfläche von Proxmox. Also da kann man schon eine Menge machen. Und ja, die haben ja auch die extra Pakete, die sie bereitstellen, direkt für ihre, also Ceph-Pakete, Ceph-Debian-Pakete, direkt für über ihre Oberfläche. Also ja, wenn man damit anfängt und sich jetzt nicht tief reinbuddeln will oder kann, dann ist das auf jeden Fall ein valider Weg. Und klar, du hast nicht alle Funktionen. Wie gesagt, gerade diese S3-Geschichte, die kriegst du jetzt nicht hin. Aber alles andere würde ich sagen, ich gucke jetzt gerade mal auf mein System hier. Ja, also es zeigt dir an, wie viele IOPS du hast, Read-Writes, wie groß es ist, ob alle Festplatten richtig funktionieren und so weiter und so fort. Also da kann man schon, mit dieser Oberfläche kann man schon die meisten Sachen einfach abhändeln. Und wenn man damit anfängt, definitiv das damit zu machen. Klar.
Ja, gut, habe ich jetzt bei mir nicht gemacht. Storage ist generell noch so der Knackpunkt. Ich habe ja einen 6-Bay NAS, habe aber aktuell nur 3 produktive Festplatten drin.
Okay.
Produktiv heißt, ich habe in den anderen 2 habe ich einmal eine Backup-Festplatte drin, um mein Backup, weil wir waren vorhin, habe ich ja kurz erwähnt, dass mein Synology NAS in die Jahre gekommen ist und ja, es hat dann zum besten Zeitpunkt kurz vorm Umzug den Geist aufgegeben.
Klassisch, klar.
Ich hatte dann lange Zeit, also lange wirklich keine Zeit gefunden, das zu fixen, beziehungsweise mich darum zu kümmern, habe dann aber irgendwann hier auf dem Ukraine habe ich mir einen Proxmox auch drauf installiert und habe dann geschaut, man kann die Synology-Platten oder konnte die Synology-Platten jetzt die ganze Zeit mit einem Ubuntu eben wieder herstellen. Und das habe ich dann, habe ich die 3 Platten da reingeschoben, habe eine 4. zum Backuppen, zum Hinschieben genommen, damit ich dann eben TrueNAS auf den anderen 3 wieder drauf machen kann und die Daten wieder zurückspielen kann. Ja, ich habe auch noch einen Backup irgendwo anders. Der Witz ist, ich habe es nicht mehr gefunden. Ja, das darf man nicht laut sagen. Gerade derjenige, der schon öfters bei Radio Tux über Backup und kein Backup, kein Mitleid gelästert hat.
Ja. Tja.
Ja, ich habe gedacht, das muss ich leider dann doch auch mal. Ich muss mich da selber an der eigenen Nase mal fassen. Ich muss jetzt auf jeden Fall einen besseren Backup-Weg finden und den dokumentieren, wo ich es auch wieder finde.
Ja, also wie ich tatsächlich die Backups auch von meinen virtuellen Maschinen jetzt hier mache, ich habe bei einem Kumpel mir einen Proxmox-Server hingestellt bei ihm im Keller. Da ist also auch Proxmox installiert. Da laufen tatsächlich auch, ich glaube, 2 oder 3 virtuelle Maschinen. Eine dieser Virtual Maschine ist ein Proxmox Backup Maschine oder VM. Und demzufolge kann ich jetzt hier über eine VPN-Verbindung, kann ich sagen, alle meine VMs soll er halt da nachts hin backuppen. Und dann ist da natürlich auch eine große Festplatte drin. Also an der anderen Sachen, die man sonst noch backuppen will, kann man auch per Borg irgendwo dahin schreiben. Also Borg Borg oder Restic sind so die zwei bekanntesten Open Source Backup Systeme, die ich benutze und die man auch sehr empfehlen kann, die beide so mit Chunks arbeiten und da demzufolge auch so ein bisschen Deduplication und sowas machen können. Und ja, eigentlich sehr also super gut funktionieren.
Bisschen Deduplication ist gut, weil also Borg ist ein bisschen anders als Restic, aber bei Restic weiß ich, dass es halt wirklich ich glaube, byteweise Deduplizierung macht.
Na, es macht so Chunks, das macht das auf Chunk-Ebene. Also es ist nicht, nicht wirklich Bytes, also nicht jedes Byte, die werden schon zusammengefasst und dann wird halt geguckt, ne, ist diese.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, es macht extrem klein. Also
ja.
Das ist schon sehr cool. Also ich habe beides im Einsatz auch und wie gesagt, ich hatte einen Backup, ich habe keine Ahnung, wo ich es hingeschrieben habe und erst recht nicht, wo ich die Information dafür hatte. Das, ja, keine Ahnung. Irgendwie war ich der Meinung, ja, wenn ich ans Backup muss, ist das System ja noch da. So in der Art, keine Ahnung. Ach, es ist, ja, ich lass mal das Thema Backup ist auf jeden Fall was auch jetzt in meinem aktuellen Setup noch nicht existiert. Das Setup ist aber auch erst sehr jung. Es ist auch noch nicht alles dorthin umgezogen. Ich habe auch nicht nur dieses eine Ukraine NAS jetzt hier drin, sondern ich habe auch einen Proxmox Cluster mit zwei Proxmox Servern derzeit. Es sollen noch mal zwei hinzukommen demnächst. Als zweiten Rechner habe ich hier eben so einen ThinkCentre, diese Tiny ThinkCentre. Super tolle Rechner für sowas und ich werde mir halt nochmal zwei zulegen, damit ich eben mit drei ThinkCentren einen Cluster bauen kann und eben eine bessere Ausfallsicherheit hinbekomme. Weil derzeit ist es eben so, der ThinkCentre hat eben nicht so viel Leistung und auch nur einen Steckplatz für RAM oder zumindest die Version, die ich hier habe, hat nur einen Steckplatz für RAM und dementsprechend hat der 32 GB RAM drin. Da läuft dann das Home Assistant drauf und jetzt habe ich noch eine produktive Maschine mit reingeschmissen, damit eben eine produktive Maschine eben nicht auf dem Ukraine NAS läuft, sondern eben nochmal woanders. Wäre natürlich jetzt schön, das komplett zu verteilen. Und genau, und ich habe jetzt halt gerade erst angefangen, das aufzubauen. Lange Zeit habe ich erstmal geschaut, wie komme ich denn überhaupt aus dem Internet safe in mein Heimnetz.
Mhm.
Klar, was mir jetzt noch oder was bei mir aktuell noch fehlt, was ich endlich mal schon getan, dass die Geräte eben in den unterschiedlichen Wi-Fis drin sind. Und aber was eben noch fehlt, ist dass die ganze Zeit hier raus. Also falls wir mal übereinander sprechen, nicht wundern. Ingo, du bist wieder da und kannst mich hören.
Ja.
Sehr schön.
Ich weiß auch nicht, was los ist.
Ja, ich kann es dir leider auch nicht sagen. Also ich hoffe nicht, dass
es meine Verbindung ist. Das sind die Glasfaserverbindungen, die sind einfach schlecht.
Das wird's wahrscheinlich sein, ja. Naja, auf jeden Fall, wie komme ich denn jetzt aus dem Internet, aus dem öffentlichen Netz in mein Heimnetz, ohne dass ich jetzt hier alle Ports freigeben muss oder sowas? Klar, die erste Variante wäre Portfreigabe, soweit ich, oder beziehungsweise, nee, der schwierigste Teil ist schon mal erstmal die IP-Adresse. Ich habe hier jetzt keine feste IP-Adresse. Ich habe einen ganz normalen Telekom-Glasfaser-Anschluss. Das heißt, keine Ahnung, alle x Tage wird da halt mal die Verbindung gekappt und man kriegt eine neue IP-Adresse zugewiesen und dementsprechend ja, kann ich keine Domain einfach da drauf machen. Das heißt, ich bräuchte schon mal irgendwie so einen dünn DNS-Dienst, mit dem ich arbeiten kann. Wäre eine Variante. Das funktioniert, gar keine Frage. Wäre jetzt auch möglich gewesen, das mit meiner OpenSense hier zu bewerkstelligen. Aber irgendwie war das nicht so das Ziel, was ich hatte, weil ich eigentlich einen Dienst oder ich habe so ein bisschen Zweiteilungen von meinen Diensten. Ich wollte meinen Server zwar abschaffen, aber ich will trotzdem noch einen Punkt, also ich will trotzdem noch einen Server online haben. Das heißt, einfach ein bisschen was weniger Geld kostet und weniger Power eben hat.
Aber warum? Warum willst du das noch haben? Also
genau, warum will ich das haben? Ganz einfach, weil ich zum Beispiel einen Endpunkt haben möchte, über den ich eben per WireGuard oder sowas mich connecten kann von egal, wo ich gerade bin. Ja. Klar könnte ich das auch zu Hause, aber wenn hier mal was ausfällt, fehlt's mir halt trotzdem unterwegs. Und da sind dann so Server, die in einem Rechenzentrum bei Hetzner, bei wie heißen sie alle?
Keine Ahnung. Netcap,
OVH,
ja, genau. Die Franzosen, ja. Dreamhost, irgend sowas.
Genau, auf jeden Fall sind die Sachen, die sind halt doch ein bisschen stabiler noch als das eigene Netzwerk zu Hause. Die haben halt auch ein bisschen weniger Single Point of Failure in der Regel. Weil hier ist eben, wenn die eine Leitung nicht geht, ist sie halt weg. Ja. Oder wenn mal hier ein Stromausfall war und das System kommt nicht ordentlich hoch und ich sitze aber im Urlaub, dann.
Wie, du hast Urlaub?
Ja, kann mal vorkommen, ja. Und also so eine WireGuard-Verbindung nach Deutschland hätte ich halt zum Beispiel, also die will ich halt gerne immer haben. Ja. Dann habe ich, das Zweite war noch, wo hoste ich denn meine Mails in Zukunft? Und da wollte ich mir dann mal MailCow anschauen. Und auch dafür, das ist hinter einem dünnen DNS, ist MailCow eigentlich nicht wirklich gut zu betreiben, was ich so gelesen habe. Also es ist, scheint wohl mal zu gehen, aber ist eigentlich wirklich eher ein Graus, weil deine Mails halt auch nirgendwo angenommen werden und so Sachen. Ja, das waren so die zwei Punkte, die eigentlich online halt noch verfügbar sein müssen. So ein WireGuard-Endpunkt und eben die MailCow und dann der Rest, der kann halt, also alles, was speicherintensiv ist, alles, was ja wirklich nur hier privat benutzt wird oder sowas, das kann gerne hier im Homelab halt sitzen. Und da wollte ich eben eine schöne Verbindung hin haben. Und das möglichst ohne dünnen DNS. Und
ja,
mein aktuelles Setup sieht jetzt eigentlich so aus, dass ich eine WireGuard-Verbindung zu einem VPS eben aufbaue, also zu einer virtuellen Maschine, die in der Cloud hängt. Und von dort aus eben auf diese Maschine habe ich letzten Endes den DNS-Eintrag gelegt für die Domain. Und die dort sitzt ein Traffic, der wiederum dann als Reverse-Proxy die Anfragen handelt und entweder eben auf dem VPS selber executed oder eben ins Heimlab über den WireGuard-Tunnel weiterleitet. Das ist jetzt aktuell das Setup, was ich hier fahre. Und um das Ganze noch ein bisschen stabiler zu machen, habe ich auch schon seit ein paar Jahren jetzt, also seit 2-3 Jahren im Einsatz, NetBird. Das ist letzten Endes so ein Overlay-VPN Dienst, den man selber hosten kann.
Ja, den habe ich mir auch mal angeguckt, aber irgendwas hat mich gestört. Ich glaube, das muss man da bei denen, oder man muss schon auf irgendwelche Server von denen vertrauen, ne? Also das ist...
Nee,
da war das... Irgendwas war...
Ich denke, was dich vielleicht gestört hat, ist, dass sie eben einen IDP mitbringen. Und du brauchst für WireGuard, für NetBird zu betreiben, auf zwingend einen IDP. Ja, also einen Identity Provider. Irgendein System, was die Identität managt hinten dran. Sie bringen selber, wie heißt das Ding nochmal? Dass ich jetzt nicht lüge. Was bringen die mit? Also auf jeden Fall, ich kann mal kurz in der Zeit, wo ich das suche, sagen, dass ich persönlich setze halt Authentic ein. Mhm. Ich bin generell davon überzeugt, gerade für diese Dienste, die man selber hostet, und wo man möchte, dass die Familie da was mitmacht, hinzugehen und möglichst einen Login für alles zu haben. Ich habe den auch so eingerichtet, dass dann eine bestimmte Passwort-Policy dann dort ist und vor allem ein zweiter Faktor. Weil das ist so ein Ding, ja, Passwort-Policy und hin und her und wir wissen selber, wie einem das auf die Eier geht. Ja. Und
ja.
Der Vorteil ist aber so einen zweiten Faktor oder dann eben Webout-N. Das richte ich sogar eigentlich bei der Family meistens ein, dass sie dann sich über ihr Device dort einloggen können, weil dann habe ich halt einfach nicht dieses Problem, keine Ahnung, wie das Passwort mal war. So, ja, nimm dein Handy, log dich ein und fertig. Ja. genau, da kann man halt einfach so ein Security-Layer dran machen und das ist halt schon ganz praktisch.
Genau, und da kann man ja, also gut, du benutzt, was hast du gesagt, Authentic als IDP, gibt's aber noch Keycloak, ne? Was
das ist schon der große, den man
relativ
kennt, genau.
Kennt, genau.
Und es gibt das sind aber halt auch noch viele andere. Genau, ja, also das andere hier, was Network einsetzt, ist auch Open Source und es ist irgendwas mit Z. Ich bin zu blöd, es zu finden gerade.
Ich habe es auf der Webseite auch nicht gefunden. Also sie schreiben halt, und das ist, glaube ich, das, was mich gestört hat, ist diese NetBird Control Plane. Und ich habe gedacht, das ist was die hosten, auf das ich dann irgendwie vertrauen müsste.
Nein, also du, nee? Genau, Citadel nutzen die als Identity Provider. Jetzt habe ich es hier gefunden.
Also ich kann diese NetBird Control Plane auch komplett selber hosten.
Das ist alles, also das ist ein kompletter Stack, den du bei dir hostest. Und du connectest dich auch wirklich nur gegen deinen Stack.
Also es ist WireGuard mit einem bisschen Control und IDP und so ringsrum, ne? Also im Endeffekt die Tunnel, die aufgebaut sind oder aufgebaut werden, sind WireGuard-Tunnel und du hast jetzt quasi so eine Art Netzwerk-Control-Layer nochmal oben drüber.
Ganz genau. Du hast halt eine Point-to-Point-Connection zwischen allen Systemen, die eben in diesem Netz drin sind und du kannst aber dann auf einer schönen Benutzeroberfläche dir wirklich da deine Netzwerke zusammenklicken, ja, und die verschiedenen Systeme in den einzelnen Netzwerken einbinden, die Connections bestimmen, also Firewall Regeln aufbauen, inklusive Policies auch noch. Du kannst dann so Sachen restricten, wie auf die Systeme darfst du nur mit dem Linux-System zugreifen oder nur die Version von dem NetBird-Client ab XY darf dorthin und lauter so Dinge. Also es gibt da wirklich super, super viele Einstellmöglichkeiten. Ich kratze da auch nur an der Oberfläche und habe das jetzt halt mit ein paar Netzwerken für verschiedene Familienprojekte, also einmal mein eigenes Haushalt und dann bei meiner Family ist auch nochmal ein Home Assistant, wo ich drauf zugreifen will und so Sachen. Das habe ich halt alles so in dieses Netz mit reingehängt, ja.
Aber muss ich dann, also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du willst es bei deinen Eltern oder willst auch auf das Netzwerk bei deinen Eltern zugreifen, muss dann da irgendein Gerät laufen, auf dem NetBird sozusagen läuft oder kann ich das auch mit einer Fritzbox verbinden, weil die könnte ja auch WireGuard oder reicht das nicht?
Leider reicht das nicht, nee, weil NetBird eben auch die Konfiguration ja ausspielt und dementsprechend benötigt es irgendwie einen Client, der diese Konfiguration entgegennimmt, sonst bringt dir diese ganze Einstellung, die du ja vornehmen kannst, nichts.
Ja. Okay, also muss ich da zumindest ein Raspberry Pi irgendwo ins Netz hängen bei meinen
ja,
Eltern?
Ja, also letzten Endes geht das auf vielen Systemen. Also bei meinen Eltern habe ich, wie gesagt, das in dem Home Assistant, da gibt es einen Plugin für. Also kannst einen Docker-Container einfach da drin laufen lassen, mit NetBird installiert. den habe ich dort laufen, dann habe ich das noch auf ihrem PC selber installiert. Wenn der mit online ist, dann fungiert der auch als Entry Point. Das sind halt so Sachen, die man auch dort mit einstellen kann. Ich kann zum Beispiel, also ich habe jetzt mittlerweile hier in meinem System, ich glaube, 7 produktive NetBird-Verbindungen, die allesamt eben als Entry Point in mein Heimnetz gelten, für mich als Administrator. Ja. Das heißt, wenn einer von denen ausfällt, habe ich mir noch 6 andere. Ja. Mhm. Das ist halt ganz nett. Also du hast da so, kannst da High Availability mit umsetzen und viele, viele spannende Sachen. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache und damit habe ich das jetzt eben genauso auch gemacht und nutze das auch als VPN-Verbindung eben ins Heimnetz, weil ich eben diese High Availability eben damit umsetzen kann und der Traffic dementsprechend immer auf den Endpoint kommt, solange irgendein System noch online ist.
Okay, also ich gucke mir NetBird gern nochmal an. Ich hatte das irgendwie, ich meine, sie sagen ja auch irgendwie Cloud-Free, Also ich war, irgendwie hatte ich gedacht, man ist dann schon noch ein bisschen abhängig von dem, was NetBird so macht.
Irgendwer muss das Tool weiterentwickeln, gell?
ich tat tatsächlich auch servicemäßig, aber ich hatte nur ganz kurz auf die Webseite geguckt und habe es dann erstmal wieder sein lassen, weil keine Zeit. Das Einzige, was ich zurzeit noch benutze in die Richtung, ist tatsächlich WireGuard. Und da hatte ich mal mit WG Easy was aufgesetzt, wo du dann auch einfach, kannst dich auf eine Web-Oberfläche einloggen, kannst schnell eine Konfiguration zusammenklicken und die halt irgendwo ausspielen. Das hat mir bisher für die Zwecke, die ich brauchte, gereicht. Aber schöner wäre natürlich irgendwie so ein richtiges Overlay-Netzwerk zwischen verschiedenen Sites zu haben. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe die Backups bei einem Kumpel zu stehen und ja, die vielleicht noch an einen dritten Standort mit anzubinden und halt Eltern und irgendwie 1-2 andere Netze und da irgendwie das alles schön zu haben, das wäre noch so ein Anwendungsfall. Und da wäre eigentlich NetBird gar nicht schlecht.
Genau, also es gibt noch als Alternative zu NetBird, gibt's halt Tailscale. Das ist der bezahlte Service da für sowas. Beziehungsweise Headscale, was man dann selber aufsetzen kann. Hat mir beides aber nicht so zugesagt. Also zumindest Headscale hat mir nicht so zugesagt, weil Tailscale selber kannst du ja nicht selbst hosten. Und NetBird hat eben, wie gesagt, diese Oberfläche direkt mit dabei. Es ist alles, also wenn man es einfach nur das nutzen möchte, sowas haben will, ist das eine 5-Minuten-Installation und dann läuft das. Die bringen diesen Citadel als IDP mit, den kann man auch später verwenden als Single Sign-On für andere Dienste. Wie gesagt, ich habe halt schon seit längerem Authentic im Einsatz und deswegen habe ich das eben verwendet. Gibt sowohl für Keycloak, für Citadel, für Authentic gibt es jeweils Anleitungen, wie man das mit NetBird betreibt und das geht auch in der Regel ziemlich gut. Mhm. Genau, also das ist jetzt so mein Setup. Ich habe auf dem VPS NetBird installiert, habe auch zusätzlich nochmal WireGuard installiert. Also ich habe sogar das doppelt gemoppelt, habe dann die Produktivsysteme jeweils mit NetBird und WireGuard auch angebunden an den VPS und auf dem VPS läuft dann noch Traffic und das Traffic leitet eben die Sachen, die Anfragen dahin, wo es gerade hin muss und wenn es eben ins Heimnetz soll, in der Regel über den NetBird Connection, weil die eben High Availability mit sich bringt. Genau, und damit funktioniert die Connection nach Hause ziemlich gut. Und das war so der erste Punkt, der gelöst werden musste. Und das war auch das, was mit am längsten gedauert hat. Ich bin lustigerweise in der Zwischenzeit auf Pangolin gestoßen.
Was ist das?
Pangolin.
Gesundheit.
Genau. Pangolin ist letzten Endes ein WireGuard-Dienst. Das können man kann fast sagen, es ist auch so eine Art Overlay-Network, aber es hat halt wirklich als Ziel, Dienste aus dem Heimnetz public zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man braucht irgendwie einen VPS, also irgendwas, was public im Internet steht. Dort wird eben dieser Pangolin Manager, ich weiß es nicht, also dieses Pangolin wird da drauf eben deployed. Und dann gibt es Endpoints, die man sich zu Hause installieren kann auf verschiedenen Systemen, um da auch eben eine High Availability herzustellen. Das wird auch per WireGuard eben gemacht. Und da läuft direkt schon ein Traffic drauf. Und du kannst dann deine Dienste über Pangolin freigeben. Mhm. Indem du eben dort deine Domain anlegst und die dann eben auf einen bestimmten Endpunkt, also auf irgendeine IP in deinem Heimnetz oder sowas executest, und da wird dann eben hinten drum, wird dann geschaut, über welche Route komme ich denn dahin. Und du hast zusätzlich eben für diese einzelnen Dienste nochmal so einen Authentication Layer. Das heißt, da übernimmt Pangolin letzten Endes die Authentifizierung von denen, die auf die Dienste zugreifen wollen. Warum habe ich das nicht eingesetzt? Weil ich am Anfang es so verstanden habe, und ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile besser verstanden habe, aber ich habe es am Anfang so verstanden, dass man Dienste nur über diese Authentifizierung freigeben kann. Jetzt habe ich aber zum Beispiel meinen statischen Block, den ich eigentlich auch einfach vom Heimnetz aus ausspielen will. Da will ich ja keine Authentifizierung vorne dran haben, sondern da will ich einfach die URL aufrufen und da kommt jeder drauf, fertig. Und ich hatte das bei Pangolin anfänglich so verstanden, dass es eben nur mit dieser Authentifizierung, mit diesem Authentifizierungslayer funktioniert. Ich bin aber der Meinung, dass es auch ohne geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ist mal was auf der To-Do-Liste für ganz später steht. Ist auch noch ein sehr junges Projekt. Und Pangolins sind auch so Tiere, die wohl ja, vom Aussterben bedroht sind. Und hast du garantiert schon gesehen, sind komplett so aus Schuppen und die können sich zu so einer Kugel zusammenrollen.
Ja, ich weiß.
Genau, und das Tool ist letzten Endes genau dafür gemacht, dass man Sachen aus dem Homelab extern verfügbar macht.
Okay.
Na, also da wäre nochmal so eine Alternative, wenn sich das jemand anschauen möchte.
Gut, also das haben wir unsere Server alle installiert. Wir kommen irgendwie von außen drauf. Also unser Cluster installiert. Jetzt müssen wir aber noch virtuelle Maschinen installieren und vielleicht brauchen wir auch noch Container, weil Container sind ja viel besser als virtuelle Maschinen oder sind leichtgewichtigere virtuelle Maschinen, je nachdem, wie man es so baut. Manche benutzen das auch einfach auch als große virtuelle Maschinen und packen da irgendwie mehrere hunderte Gigabyte rein, wie auch immer. Was benutzt du denn da? Also zum ersten Mal zum Aufsetzen, irgendwie ist das irgendwie automatisiert oder machst du das alles manuell? Installierst du deine Virtual Machine einfach so? Brauchen wir irgendwas?
Also ich wollte direkt von Anfang an versuchen, das Ganze in Anführungszeichen ausfallsicher zu gestalten und zu dokumentieren vor allem.
Immer.
Und ich habe die ganze Zeit NixOS eingesetzt und wenn ich wieder Zeit habe, werde ich das auch wieder tun. Ich habe es leider einfach nicht auf die Reihe gekriegt, mich darum zu bemühen, und viele Anleitungen für bestimmte Dinge gehen erstmal auf Ubuntu und was auch immer. Habe ich gesagt, okay, ich setze mir jetzt hier auch einfach erstmal ein Ubuntu auf und arbeite damit. Beziehungsweise angefangen habe ich sogar mit LXC-Containern. Ich wollte das eigentlich möglichst leichtgewichtig auf dem Proxmox laufen lassen und im LXC dann Docker-Container deployen. Habe aber eben zum Aufsetzen dieser LXC-Container oder zum Konfigurieren direkt eben mit Ansible angefangen. Ich setze das auch beruflich ein. Dementsprechend war das natürlich naheliegend, dass ich damit jetzt zumindest die Konfiguration dann ausrolle. Und habe mir im gleichen Atemzug dann auch gleich Terraform bzw. OpenTofu mit angeschaut, weil man mit Ansible zwar viel machen kann, aber nicht alles. Und vor allem, was mir da so ein bisschen fehlt immer, ist eben diesen Status quo zu halten. Das heißt, wenn ich irgendeine Änderung mache, dann muss ich dafür sorgen, dass ich sie eben in diesem Code einmal, ja, wenn ich was rauslöschen will, dann muss ich eben sagen, ich möchte das deinstallieren und kann nicht einfach nur diesen Block rauslöschen. Ja. Und gerade wenn es so um DNS-Weiterleitungen im Heimnetz geht oder sowas, da ist halt viel Fluktuation, zumindest aktuell noch. Und da wollte ich eben das ein bisschen einfacher haben und habe dementsprechend mir dann Terraform mal angeschaut, ja. Und deploye derzeit so die DNS-Weiterleitung über, also die Einträge, die ich hier im Edgard Home mache, um auf die Sachen direkt ins interne Netz wieder aufzulösen, das deploye ich eben über OpenTofu und das geht viel angenehmer und schneller als über die Web-Oberfläche.
Okay, ich mache tatsächlich auch die meisten Sachen mit Ansible, also ich habe mir eine Ansible Umgebung gebaut, mit der ich die Debian-Sachen automatisch installieren kann. Ich muss also auch nur noch sagen, keine Ahnung, soll die IP-Adresse von der virtuellen Maschine sein, wie soll sie heißen und dass es ein Debian ist und dann Enter und dann geht er los und installiert die. Könnte man sicher heutzutage einfacher machen, nämlich mit CloudInit und Co., aber so läuft es halt bei mir und dann danach laufen halt die Ansible-Skripte, was soll es für ein Server werden, also wenn es zumindest Sachen sind, die ich öfter deploye, was weiß ich, einen Webserver, einen DNS-Server, einen Icecast-Streaming-Server oder einen Nextcloud oder einen Teil vom Mail-Server.
Baust du häufiger auf? Okay.
Nextclouds, ja.
Okay.
Ja, doch, schon. Also ich habe mehrere hier laufend.
Also ich habe immer nur Bedarf an einer in der Regel, aber...
Nee, ich habe Bedarf an mehreren, tatsächlich. genau, also falls ihr eine Nextcloud braucht da draußen, ne, könnt auch gerne zu mir kommen. Werbeblock. Na, also wir haben tatsächlich, oder ich habe hier im Keller ein paar Leute, also auch Firmenkunden liegen, die Nextclouds haben, genau.
Ja, okay, ja. Mhm. Ja gut, dann erklärt sich das, weil das
klar, für einmal braucht man es nicht unbedingt, aber es sind jetzt auch nicht irgendwie tausende Kunden, ne? Hat angefangen mit der Nextcloud für Friends and Family und dann kamen eben aber noch ein paar Firmenkunden dazu und genau, dementsprechend läuft es ja auch im Keller mit und ja.
Ja, also genau das mache ich. Also ich habe jetzt natürlich keine einzelnen Maschinen für sowas. Also ich habe jetzt keine Einzelmaschine, wo eine Nextcloud draufläuft oder sowas. In der Regel haben die Sachen viel zu wenig Load, als dass sich das rentiert. Also da macht jede Server an sich, also jede virtuelle Maschine wahrscheinlich wesentlich mehr Dreck auf dem System als das, was man dann hinten dran installiert. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum es danach dann wieder länger gedauert hat, nachdem ich die Connection nach Hause hatte, dass ich eben schauen wollte, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich zu Hause die Dienste möglichst so deploye, dass sie genügend Rechenleistung zur Verfügung haben, wenn sie brauchen, aber halt nicht alles irgendwie von drei Maschinen schon blockiert ist. Das war das eine und auch so ein bisschen, wie kriege ich denn so eine High Availability vielleicht hin? Gerade für so manche Dienste, die ich eigentlich vorher eben online hatte und wo ich sage, die sind mir echt wichtig, die sollen eigentlich möglichst immer da sein, auch wenn ich mal ein Update fahre oder so.
Mhm. Und?
Und ja, da habe ich dann halt, habe ich mich halt umgeschaut und ja, mit Kubernetes hatte ich schon öfters gespielt, aber irgendwie so richtig warm geworden bin ich damit nicht, zumal ich eben jetzt auch so ein bisschen Zeitdruck habe, in Anführungszeichen. Also ich will ganz gerne bis Oktober mit meinem Umzug fertig sein. Und dann war jetzt halt nicht mehr so mega viel Zeit für jede Kleinigkeit zu gucken, wie kriege ich denn das jetzt mit Kubernetes abgebildet. Weil manche Dienste da ja schon auch ein bisschen mehr Arbeit bedürfen, um sie überhaupt dort deployen zu können. Dementsprechend Docker, damit liefen viele Sachen schon von Anfang an bei mir. Was ich halt nicht nativ installiert habe, habe ich in Docker normalerweise gehostet. Und dann ist mir eingefallen, ach, da gab's doch auch von Docker was, ja, also dieses Docker Swarm. Und habe ich mir das mal angeschaut und es ist irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt. Keine Ahnung, wie.
Ja, ne, weil, also ich meine, Docker Swarm kam ja von der Docker Enterprise, also der Firma, die sozusagen auch mit Docker Geld verdienen wollte oder musste. Hatten sie ja auch nette Ideen und haben da einiges gebaut. Das ist aber nicht mehr das Docker Swarm, was es jetzt gibt. Das haben sie dann irgendwann von Grund auf nochmal neu gebaut. Und warum sie auch immer denselben Namen genommen haben, weiß ich auch nicht. Das war wahrscheinlich nicht so die cleverste Idee. Also es gibt jetzt immer noch diesen Swarm-Mode. Und ich glaube, welcher Firma gehört jetzt Docker? Ich glaube, die wissen nicht so richtig, was sie mit diesem Docker Swarm noch anfangen sollen, habe ich so das Gefühl. Aber es ist immer noch aktiv, es wird immer noch verwendet. Es wird auch immer noch so ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich glaube, der Firma ist nicht klar, was sie damit irgendwie anfangen sollen.
Also ich kann sagen, auf lange Sicht werde ich wahrscheinlich das Ganze eben auf Kubernetes umziehen. Was für eine Kubernetes-Distro dann am Ende im Einsatz ist, das werde ich dann sehen. Aber das mache ich halt erst, wenn dann dafür wieder Zeit da ist. Beziehungsweise wenn die Sachen in trockenen Tüchern zu Hause liegen, dann kann man anfangen, sich eben so eine Kubernetes-Spieleumgebung mal aufzubauen und nach zu gucken, wie kriege ich denn die Dienste dort gehostet. Und dann, sobald die alle dort laufen, werde ich dann gucken, wie ich sie umgezogen bekomme. Weil bei Docker Swarm, also mir ist jetzt in den letzten Wochen dann doch das ein oder andere Mal was aufgefallen, was ich nicht so ganz zuordnen kann, ob es jetzt eben von Docker Swarm herkommt oder ob es einfach Pech war. Also beispielsweise habe ich das Gefühl, dass sich das System manchmal verkalkuliert, in Anführungszeichen, und dann die Dienste auf, also Docker Swarm wird ja auch eben, es ist ja Swarm, soll dafür sein, dass du es verteilt eben auf verschiedenen Rechnern deployst. Das heißt, ich habe hier drei virtuelle Maschinen mit einem Ubuntu installiert. Auf den Maschinen läuft noch ein Micro-Ceph, habe ich dort verwendet, um einen Ceph-Cluster eben auf diesen Maschinen zu haben. Weil ich einmal zwar einen NFS-Share verwende für größere Daten, da sind halt HDDs unten drunter, aber bei dem Ceph-Cluster, was ich da eben über diese drei Maschinen aufgespannt habe, da ist halt eben einfach eine NVMe unten drunter und die ist eben wesentlich schneller dann vom Schreiben her. Genau, das habe ich eben auf meinen zwei Systemen hier, habe ich drei virtuelle Systeme installiert mit einem Ubuntu und die dann eben mit einem Ceph und mit Docker Swarm alles miteinander verbunden.
Genau, Docker Swarm zu installieren ist dann auch kein Problem, ne? Da gibst du einfach irgendwie ein Docker-Kommando an und machst es auf allen dreien und dann ist es quasi schon ein Swarm-Cluster.
Genau, das habe ich lustigerweise auch wirklich nicht per Ansible gemacht. Das geht zwar auch, aber das war mir dann zu doof für dieses eine Befehl. Für diese eine Zeile zu gucken, wie mache ich das mit Ansible, hatte ich ja dann keine Lust. Genau, also es ist eine sehr, sehr einfache Sache, das zu installieren, und man kann zum Großteil seine Docker Compose Files eben weiterverwenden. Es müssen ein paar Anpassungen gemacht werden, beispielsweise gibt es das Restart-Kommando, gibt es dort nicht im Docker Swarm. Und man braucht eben diese Deploy-Section. Die hat man vielleicht schon hier und da in einem Docker Compose gesehen, weil man sie eben auch da einsetzen kann, um Ressourcen zum Beispiel an die Maschine, also an den Container zu delegieren. Aber für Docker Swarm ist diese Deploy-Section halt sehr wichtig. Und beispielsweise arbeite ich mit Traffic eben als Reverse-Proxy, wo man über Labels einfach die Docker-Container mit reinhängen kann. Und diese Labels müssen unter Deploy abgesetzt werden für so eine Docker-Swarm-Installation, weil Traffic dann eben an dieser Stelle nachschaut. Keine Ahnung. Also da gibt's eben so ein paar Kleinigkeiten, die sich ändern. Deswegen ist es nicht ganz interkompatibel und man muss eben schon ein bisschen Migrationsarbeit machen. Ich habe festgestellt, was sehr, sehr schön ist, oder vielleicht noch ein Punkt, der vielleicht auch noch fehlt, ist diese Environment-Files, die man normalerweise immer gerne macht, die funktionieren auch nicht so, wie man sie von Docker Compose her kennt. Und das ist ein bisschen bescheiden.
Ja, weil sie halt irgendwo im Cluster liegen müssen, ne? Sie müssen halt irgendwo liegen, wo alle drauf zugreifen können.
Das ist ja kein Problem. Ich habe ja, wie gesagt, dieses
Shared Storage, ja.
Genau, aber trotzdem funktioniert das irgendwie nicht so richtig.
Okay.
Ich habe dann aber rausgefunden, also was ich hier auch noch einsetze, ist Portainer. Ja. Weil ich gesehen über ein paar YouTube-Kanäle habe ich halt rausgefunden, dass man bei Portainer für Homelabs eben so eine Testlizenz bekommt, wo man eben 3 Nodes mit managen kann, kostenfrei. Genau.
Da gehst du auf die Webseite, trägst du deine Daten ein und dann schicken sie dir eine zu. Ne? Normalerweise die Open-Source-Version von Portainer läuft eben nur auf einer Node und du kannst nur die Node mit Docker benutzen und verwalten, auf der eine Portainer läuft. Und wenn du eben Enterprise groß Cluster irgendwie verwalten kannst, müsstest du für Portainer bezahlen. Aber es gibt eben diese kostenlose Enterprise-Lizenz für 3 Nodes und die kann man sich da einfach holen. Genau.
Und da habe ich dann darüber deploy ich aktuell eigentlich meine Stacks. Also ein Stack ist letzten Endes, kann man sagen, so ein Docker Compose. Also alles, was man da so zusammen compost, wird in so einem Docker Swarm als Stack deployed. Zu Kubernetes gibt's da ja auch so ein Pendant. Ich überlege gerade,
du hast die Pods.
Genau, du hast die Pods, genau. Und diese Ressourcen, die dann da dazu gehören, das ist halt ein Stack dann letzten Endes, ja, ja, ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Man kann aber relativ leicht dorthin migrieren, wesentlich leichter, als es eben zu Kubernetes der Fall wäre an der Stelle.
Ja, unter der Voraussetzung, dass du natürlich vorher Docker und Docker Compose verwendet hast, genau, brauchst du sozusagen einfach nur mehrere Server, auf denen Docker installiert ist, machst daraus ein Cluster mit Docker, mit diesem Swarm-Modus. Und hast dann mit der Oberfläche von Portainer einfach noch eine schöne GUI ringsrum und bist mit ein paar Anpassungen schneller, als wenn du dich jetzt noch in Kubernetes einarbeiten müsstest und dir dann da auch alles nochmal eineignen musst. Aber ja, wenn man eine Docker Compose-Umgebung schon hat, mit der man zufrieden ist und jetzt sagt, ja, ist aber doof, ich will diesen einen Single Point of Failure nicht haben, weil die eine virtuelle Maschine oder die eine Hardware, auf der jetzt alle meine Docker-Sachen laufen, das irgendwie schöner wäre in einem Cluster, dann ist Docker Swarm, glaube ich, immer noch eine gute Idee. Könnte stärker weiterentwickelt werden, aber also wie gesagt, das alte Docker Swarm gibt's nicht mehr, ne? Das muss man immer, deswegen, manche Leute sagen, ist schon tot, aber nee, es ist noch nicht tot. Es ist die zweite Inkarnation, die funktioniert immer noch und wird immer noch weiterentwickelt. Und ja, dann kann man sich,
genau.
Es gibt ja auch schon so vorgefertigte Stacks, die kannst du dir auch irgendwie runterladen, besorgen und sie dann einfach schnell deployen. Ist, glaube ich, immer noch eine nette Idee.
Sind auch bei Portainer sind auch welche mit dabei, ja.
Genau.
Aber
also von dem her kann man sich das gerne nochmal angucken, wenn man sagt, sich jetzt in Kubernetes reinarbeiten ist mir gerade zu viel. Langfristig gesehen würde es sich aber doch lohnen. Hast du ja auch gesagt, du willst dir dann irgendwann Kubernetes nochmal angucken. Aber ja, also ich hatte das auch kurzzeitig überlegt und hatte auch mir mal kurz so eine Docker Swarm Umgebung zusammengebastelt, weil ich ja zurzeit auch Traffic tatsächlich verwende, um die Sachen auf die verschiedenen virtuellen Maschinen dann zu verteilen. Und von dem her war das auch immer so ein bisschen so eine Idee, das zu nehmen, statt einen extra sich nochmal in Kubernetes dahinzustellen.
Ja, also gerade das war es halt mitunter, dass eben die Anbindung zwischen den Docker-Containern und Traffic eben so schön ist. Eben über diese Labels, du deployst es und zack, hast du halt deine Domain-Auflösung, dein Reverse-Proxy direkt mit konfiguriert.
Mit SSL-Zertifikaten, ja, und allem Schüssel einfach fertig, ja. Das ist echt schön.
Das ist halt sehr, sehr angenehm. Und wenn du den Dienst irgendwann wegschmeißt, ist halt auch dieser Eintrag wieder weg. Das ist, Fire and Forget eben. Und was habe ich noch aufgesetzt auf diese drei Maschinen? Habe ich Keep Alive. Keep Alive D. Ja. Ich denke, du kennst das. Ich kannte es ehrlich gesagt nicht, weil ich bis jetzt noch nie den Bedarf davon hatte. Aber ich habe jetzt halt eben für all diese drei Maschinen so eine virtuelle IP-Adresse. Und ja, das heißt,
genau.
Ich leite
also
eben...
Also jede der virtuellen Maschinen hat eine eigene IP, ne?
Genau.
Aber wenn jetzt eine der Nodes wegbricht, willst du ja, dass egal wohin dein Traffic von außen kommt, er dann auch auf die anderen Maschinen geroutet wird, und dafür brauchst du natürlich eine virtuelle IP, und dass diese virtuelle IP übernommen wird von den verschiedenen VMs oder übernommen werden kann, brauchst du eben einen Mechanismus, der die dann von einer VM auf die andere switchen kann, und das macht Keep Alive D.
Genau, und das läuft auch ziemlich gut. Wenn wir jetzt mal noch mal kurz zu diesem Problem, was ich vorhin mal angeschnitten habe. Also ich habe hier, wie gesagt, diese drei virtuellen Maschinen, die haben auch relativ viel Ressourcen aus meiner Sicht. Also sind alle mit 8 Kernen ausgestattet und der Kleine hat... Also ich habe einen kleineren im Moment drin, weil ich nicht ganz so viel Ressourcen dann mehr da habe. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt Arbeitsspeicher. Also RAM ist halt wirklich das, was immer am wenigsten da ist. Mhm. Ich habe dem einen halt 2 Stück haben 16 GB RAM und einer hat 8 aktuell. Und was mich halt so ein bisschen irritiert ist, ich dachte, dass Docker Swarm sich eben um diese Verteilung der Ressourcen kümmert, also die Systeme halt dann eben umschiebt und auf einem anderen Host deployt, wenn da gerade mehr Ressourcen verfügbar sind. Stellt sich am Ende heraus, dass irgendwie einer der drei Nodes meistens am Idlen ist und fast gar nichts zu tun hat und die anderen dafür super viel.
Okay.
Und
aber kann man das nicht einstellen im Stack? Kann man nicht irgendwie sagen, der lieber mal dahin und der andere dahin?
Ich will ja möglichst wenig manuell machen. Ja, ich habe natürlich, also es gibt so 2-3 Sachen, die ich auf dem Manager-Node brauche. Ja, die müssen halt wirklich dort laufen, auf dem Manager-Node und nicht auf den anderen Nodes. Aber die meisten Sachen können laufen, wo sie wollen. Dann habe ich halt nochmal, zum Beispiel habe ich mir einen Docker-Container gebaut, der mir die Docker-Registry aufräumt, also die ganzen Images wegschmeißt, die ich nicht mehr brauche und sowas. Der läuft eben auf allen drei Nodes. Ja, der läuft repliziert auf allen dreien. Wird der einmal am Tag ausgeführt und dann.
Was ist das? Benutzt du da
irgendwas? Da habe ich einen eigenen gebaut, ja. Also das ist einfach, da habe ich auch, muss ich mal gucken, ich habe das, hatte da einen Blogartikel gesehen und der hat dann einfach ein Docker-File mit einem 0815 Alpine oder sowas drin und ja. Und dann halt die Docker-Kommandos. Also du gibst ihm halt den Docker-Socket mit und schmeißt dann halt die Docker-Kommandos zum Aufräumen mit rein und fertig.
Ich mache das an einer Stelle jetzt auch mit einer CI-Pipeline, wo ich halt aus einem GitLab, wenn sich was an der Webseite ändert, einfach Docker-Images baue, dahin pipe und der räumt natürlich dann auch, wenn er mal wieder gelaufen ist, auch auf. Aber schöner wäre auch so ein allgemeines Ding zu haben, was einfach auf mehreren VMs einfach läuft und mal Zeug aufräumt. Und nicht nur immer, wenn diese eine Pipeline läuft. Von dem her, deswegen frage ich.
Ich habe den Link garantiert gespeichert. Ich bin mir sehr sicher, auf einen meiner selbst gehosteten Dienste hier. genau, da kann ich gleich mal nachher mal nachschauen und dann schicke ich dir das. Ja. Beziehungsweise können wir auch in die Shownotes mit reinpacken, ist ja kein Geheimnis. Das kann man sich einfach mal anschauen und wenn man es braucht, eben bei sich deployen. Ja. Genau, der räumt halt ab und zu auf oder einmal am Tag räumt er eben auf, läuft auf allen dreien. Ja, und wie gesagt, also es schaukelt sich manchmal wohl irgendwie auf und es ist jetzt schon zweimal passiert oder einmal habe ich es absichtlich gemacht, da wollte ich mal schauen, wie ist es denn, wenn ich ein System rausschmeiße, weil ich mal ein Update fahre oder so. Mhm. Stellte sich heraus, dann war alles kaputt. Also ein System war weg und damit waren irgendwie die anderen zwei komplett überlastet, was mich sehr wundert, weil dort laufen wirklich nicht viele Sachen. Also es sind schon ein paar Container. Was habe ich jetzt aktuell? 65 Container habe ich da.
What? Drauf.
Okay.
Jo.
Ja, es sind 65 Container, aber das idelt halt die meiste Zeit. Meiste Kram, der da drauf läuft. Vieles ist halt nicht stark frequentiert. Was habe ich hier drauf? Ich habe ein Image zum Beispiel hier drauf. Das sind ja schon alleine vier Container oder so. Nee, fünf, was der Stack hier hat. Warte mal. Genau, schon allein der Image-Ding hat fünf Container. Ich habe da die Datenbank, dann das Machine Learning, den Server, eine Redis-Datenbank und dann habe ich mir jetzt mal hinzugefügt die Image Power Tools, die habe ich gefunden vor kurzem. Sind sehr praktisch, wenn man seine Datenbank gerade neu aufbaut.
Muss doch sagen, dass es zum Bilder
posten,
sharen.
Genau. Also Image ist letzten Endes so eine Google-Foto-Alternative oder wie heißt das Ding? Google Gallery, was weiß ich. Google Foto heißt, glaube ich, im Deutschen auf dem Smartphone. Ja. Genau, das ist so eine Alternative zum selber Hosten für Fotos anzuschauen. Und das Machine Learning wird verwendet, ich glaube, man kann mittlerweile auch nach Dingen suchen, aber überwiegend eben für Gesichtserkennung. Und die Gesichtserkennung, muss ich sagen, ist wirklich sehr gut.
Gib mir mal alle Fotos, auf denen Sebastian drauf ist.
Ja. Also das ist auch ein tolles Feature, muss ich sagen. Gerade wenn man so, wir haben ja dann auch ein Fotoalbum gemacht, als der Kleine auf die Welt kam nach dem ersten Jahr und dann hast du halt eben relativ schnell fast alle Bilder zusammen, wo der Kleine drauf ist. Mhm. Also es ist halt schon sehr cool. Ja, genau, aber das ist sind schon fünf Container, ja. Und so geht's dann, also das läppert sich sehr schnell zusammen, aber die machen halt alle nicht viel. Und deswegen wundert's mich so, dass der RAM so explodiert teilweise. Ja. Zumal das Dienst, die Dienste hatte ich halt vorher ja auch schon und auf dem alten System, das waren nur 32 Gigabyte RAM insgesamt. Und hier habe ich ja schon mehr als 32 Gigabyte laufen. Ja. Deswegen bin ich noch nicht so ganz sicher, wo kommt's her. Ich habe jetzt mal angefangen, einigen von den Services, die ich dort hoste, feste Ressourcen zuzuteilen oder Maximalressourcen zu bestimmen, um einfach da ein kleines bisschen einzulenken, weil ich auch in einem der Projekte, die ich gehostet habe, gelesen habe, dass Python-Projekte auf Django-Basis gerne mal den RAM einfach ja allokieren, aber eben gar nicht benutzen und es deswegen sinnvoll ist, dort ein Maximum zu bestimmen. Ja, genau. Aber das ja, so sieht's im Moment aus. Ich möchte ganz gerne diese drei Produktivsysteme will ich eigentlich komplett von dem NAS runterziehen. Also das Ukraine hat extrem viel Power. Aber ich möchte gerne die Services, die ich da in diesem Cluster hoste, wirklich als einem eigenen Cluster betreiben und dann eben drei so Sync-Centre hier mir hinstellen, die eben jeweils das gleiche Setup drin haben und auf denen dann dieser Cluster läuft. Wahrscheinlich mit einem Proxmox vorne dran, also trotzdem nochmal so eine Schicht davor. Einfach für die Verwaltung, weil es ein bisschen angenehmer ist. Aber eben dann das NAS wirklich mehr als NAS verwenden und da dann TrueNAS drauf. Die OpenSense läuft eben auf dem NAS drauf, weil da halt eben diese zwei 10 Gigabit Netzwerkanschlüsse dran sind und sowas. Ja.
Ja.
Was haben wir denn hier noch in unseren Shownotes?
Ja, nee, also es war schon so ein guter Überblick. Ich weiß gar nicht, ob wir noch
Noch eine Kleinigkeit, ja, hätte ich noch, weil du hast das auch schon angesprochen, dass du dir so eine Pipeline gebaut hast.
Ja, stimmt, stimmt, genau. Du hast das ein bisschen anders gemacht als ich. Ich habe das bisher mit GitLab gemacht, weil kannte ich, und habe auch, wie gesagt, nur zwei jetzt, um da Container tatsächlich zu bauen, die dann gestartet werden und Webseiten haben. Und du hast das schon ein bisschen cooler gemacht. Nee, du hast einfach nicht GitLab genommen, sondern Frojo. Und das ist, kannst du nochmal erzählen, wie du das gemacht hast. Und, ja,
also ich würde es Frojo. Keine Ahnung,
wie man es ja, ja. Genau, genau, die Leute kennen alle GitHub und GitLab, aber Codeberg setzt eben auf eine andere Software auf und die haben wird auch weiterentwickelt und kann man eben auch selber hosten und das ist, wie auch immer man es ausspricht, ist die Software dahinter und definitiv auch mal einen Blick wert, insbesondere ja, wenn man nicht auf diese zwei großen Firmen setzen will, aus unterschiedlichen Gründen, kann man sich also das mal angucken.
Sagen wir mal so, was spricht denn gegen GitLab? Generell muss ich sagen, eigentlich spricht nur dagegen, dass es halt doch recht ressourcenhungrig ist.
Das war naja, so der, man kann immer noch sagen, es ist eine große Firma, die eine amerikanische Firma, die ja.
Ja, gut, das ist jetzt der heutige Punkt, den man auf jeden Fall mitbedenken muss. Aber für mich war es immer, ganz am Anfang war es sehr schwer zu installieren. Mittlerweile ist die Installation von GitLab wesentlich einfacher geworden, aber es ist halt trotzdem noch sehr ressourcenhungrig. Ich bin relativ früh auf Gox gestoßen. Das ist ein in Go geschriebener Git-Server. Lag daran, dass ich generell Go als Programmiersprache sehr cool finde. Und mich damals eben da sehr viel mit beschäftigt habe und dann auch geschaut habe, was für Projekte gibt's da. Und da bin ich eben auf Gox gestoßen. Gox hatte ich eine Zeit lang gehostet, dann ist da die Entwicklung aber nicht so vorangegangen, wie die Community das sich gewünscht hat und hat eben dann einen Fork gemacht, der dann GT sich nennt.
Ja.
Das kennt man, glaube ich, auch wesentlich besser als Gox. Und GitT ist aber jetzt auch, da ist eine Firma hinten dran, eine US-amerikanische Firma auch. Und Forgio ist letzten Endes auch ein Klon von GitT letzten Endes und ist eben geklont worden von dem Codeberg-Projekt. Codeberg selber hat ursprünglich GitT eingesetzt und setzt jetzt selber eben auch auf Forgio und die haben das geklont, weil sie eben mit GitT an bestimmte Grenzen gestoßen sind, so meine vagen Sachen, die ich zwischendurch gelesen habe, ist aber auch schon etliche eine lange Zeit vergangen seitdem, also meines Wissens waren da ein paar Dinge, die sie gerne umgesetzt haben wollten im Projekt und das ist aber dann nicht upstream gekommen und dann haben sie sich das jetzt dann geforkt. Und der Vorteil davon ist, das ist eine europäische gemeinnützige Organisation, soweit ich weiß. Falls du da mehr weißt, korrigier mich bitte.
Du meinst das Codeberg? Also
es genau, die jetzt hinter Codeberg letzten Endes stehen, genau, und die dann eben auch das Forgio-Projekt eben weiter treiben. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, wenn ich jetzt schon umziehe, kann ich ja auch mal dahin umziehen, zumal es ja schön ist, aktuell eben zu schauen, dass man eventuell auf europäische Alternativen setzt. Und habe mir das angeschaut und habe mir dann auch mal einen Forgio Runner aufgesetzt, der letzten Endes auch solche wie GitHub Actions oder GitLab Actions eben auch für Forgio so Git Actions zur Verfügung stellt und die werden dann auf diesem Runner ausgeführt. Das läuft bei mir noch nicht, das habe ich mir erst angeschaut. Was ich aber eben schon mache, ist eben Forgio in meinem Setup hier einzusetzen. Da liegen letzten Endes aktuell meine Repositories, wo ich meine Applications eben manage und auch meine Infrastruktur. Wobei ich die Infrastruktur jetzt das Ganze nochmal neu aufsetze, um es dann eben in diesen Runner mit zu integrieren und darüber dann automatisiert die Infrastruktur und auch die Ansible-Setups ausrollen zu lassen. Genau, und ich habe im Moment eben meine Applications da drin und man kann eben über Portainer ja auch aus Git-Projekten sich die Applications deployen. Und so habe ich das aktuell auch gemacht, dass all die Tools, die ich hier aufsetze, letzten Endes in einem Repository zu finden sind und von dort aus dann im Portainer importiert werden. Und der Portainer selber kümmert sich auch um die Updates an der Stelle. Also da brauche ich dann keinen Runner hinten dran. Das werde ich vielleicht mal noch umstellen, dass ich dort eben eine Push-Benachrichtigung, also ein Webhook aufrufe für Portainer und aktuell lasse ich halt einfach den Portainer alle 5 Minuten einen Poll durchführen und letzten Endes guckt er nach, gibt es eine Änderung, ja, nein. Ja.
Schon sind wir bei GitOps gelandet, genau.
Ja, das war mir halt ein wichtiges Thema, das, was ich hier umsetzen wollte, um eben auch diesen Overhead. Also ich habe schon einige Projekte, die ich hier hoste, die ich mir auch anschauen möchte zwischendurch. Sowas wie Audiobookshelf, wie Paperless NGX. Neu habe ich mir mal Paperless AI mit draufgeschmissen. Da habe ich hier so Linkboarden, dass ich gerade am Testen bin als Wallaback-Alternative. Werde mir vielleicht auch nochmal Redek anschauen. Ich glaube, da hattet ihr es auch mal in Binärgewitter drüber.
Genau, das hatten wir letzte Woche, ja, oder letzte Sendung, ja.
Was mich dort noch gestört hat, ist, dass leider kein Single Sign-On, also kein OAuth-Unterstützung damit dabei ist derzeit. Das fehlt mir, weil darauf achte ich bei den Projekten in der Regel aktuell, weil ich einfach.
Ja, weil du das halt hast, ne? Also ich habe das halt nicht. Ich hab halt alles irgendwie an LDAP oder an meinen Mail-Server angebunden und deswegen, ja, ist das bei mir.
Ach so, Redek hat LDAP-Anbindung?
Nee, weiß ich nicht, weil ich habe ja von Dirk den Zugang bekommen, er hostet das und ich benutze es nur. Ah, okay. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob die irgendeine spezielle Anbindung haben. Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
Ja, nee, also genau, wollte gerade sagen, also denen fehlt noch eben irgendeine alternative Anbindung. Wenn es LDAP wäre, wäre es mit Authentic ja auch problemlos umsetzbar. Dann hättest du halt nicht das schöne Single Sign-On oder nicht ganz so elegant, sagen wir es mal so. Aber mir geht's halt einfach darum, wenn ich möchte, dass irgendwelche Dienste benutzt werden, dann muss es möglichst einfach sein. Und für mich ist es auch angenehm, muss ich gestehen. Also ich habe auch meine Proxmox-Hosts hier mittlerweile angebunden an Authentic und es ist tausendmal angenehmer.
Ja, und du hast nur noch einen Single Point of Administration an der Stelle. Das ist schon definitiv besser, ja.
Ja, genau. Und deswegen habe ich mir Redek leider noch nicht angeschaut. Ich werde es mir trotzdem mal anschauen, weil
ja, es kommt auch darauf an, ob du nur eine Linkverwaltung eben haben willst, dann reicht dir Linkwarden oder ob du eher so eine Read It Later Geschichte haben willst.
Ich wollte so eine Mischung aus beiden eigentlich haben und da ist, glaube ich, Redek passt gut, ja. Besser als Wallerback oder Linkwarden und das war so ein bisschen, ich habe schon so ein bisschen geweint, zumal auch Redek wird auf Codeberg eben gehostet und nicht auf GitHub.
Kann ja noch kommen. Oder jemand muss es halt programmieren oder sponsern oder mal ein Google Summer of Code Projekt machen oder wie auch immer. Also ich meine, nur weil es jetzt das nicht hat, heißt ja nicht, dass es.
Also es gibt auch ein Issue schon dafür. Also da wird schon diskutiert drüber auf jeden Fall. Aber ja, also wie gesagt, charmant ist das als Alternative auf jeden Fall und würde ich gerne einsetzen. Schon alleine hat es mir gefallen, dass sie eben auf Codeberg setzen und sowas. Also das waren so Dinge, wo ich gedacht habe, cool. Ja. Ja, dann habe ich so zum Monitoring habe ich Bestzl im Einsatz, habe ich gefunden vor kurzem. Ist ein sehr einfaches Monitoring-Tool mit History. Bis jetzt alles andere war mir immer zu Overload zum Aufsetzen und sowas. Klar, gibt Prometheus und sowas, aber sich dann die Oberflächen im Grafana wieder da zusammenzubauen und ach nee, da habe ich einfach keine Lust zu. Und das Bestzl ist halt super easy, einfach den Agent installieren, gibt's auch für alle möglichen Systeme, einfach draufschmeißen und dann kann sich Bestzl dahin connecten und die Daten ziehen und ist wirklich ein einfaches Tool fürs Monitoring. Ja. Also ich habe halt schon einiges hier drauf laufen, was ich mir dann eben auch anschauen möchte. Und da war das mir halt wichtig von Anfang an, da möglichst wenig Aufwand auch ins Updaten oder sowas reinstecken zu müssen. Den Renovate-Bot würde ich mir gerne in Fortune noch mit integrieren. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Ingo?
Ja, kenne ich.
Also das ist letzten Endes ein Tool, welches eben ob es dort irgendwo Informationen über Versionen gibt und das egal, ob man jetzt ein Docker-Projekt hat oder ein Python-Projekt oder ein Node.js-Projekt oder sowas, das kann halt mit verschiedenen Backends an der Stelle arbeiten und überwacht dann eben die Versionen und stellt dann auch automatische Commits. Wenn man dann CI/CD-Pipeline da noch mit dabei hat, kann man sogar sagen, das Ding läuft komplett autonom und deployt dann auch die neuen Versionen. Ja, nach Tests einfach das Deploy durchführen lassen und so Sachen. Dahin soll es eigentlich auf lange Sicht gehen. Ja, also, dass ich halt wirklich überall die Versionen pinne und dann geschaut wird. Im Moment ist es so, dass ich hier Dion laufen habe, oder ja doch, D-I-U-N. Das ist ein Docker-Service, der letzten Endes einfach schaut, ob es für die Docker-Container, die auf deinem Host laufen, Updates gibt und okay. Das Charmante ist, das läuft halt, das funktioniert auch mit Docker Swarm zusammen und genau. Und da kriege ich dann halt einfach eine Push-Benachrichtigung, dass es eben Updates gibt und in welchem Container oder welchem Stack das letzten Endes gerade läuft. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt hier einmal Stack aktualisieren und dann wird da die Aktualisierung durchgeführt. Aber auch da möchte ich eben den Aufwand, den Verwaltungsaufwand ein bisschen reduzieren. Zumal man halt oftmals die Sachen nicht mitkriegt, wenn es Updates gibt.
Das stimmt. Genau, man kann nicht überall sein, man kann nicht alle RSS-Feeds lesen und alle E-Mails. Von dem her ist das ja immer noch ja ganz, ganz wichtig, dass man auch irgendwie das wegautomatisiert dann mal. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal hier jetzt eine Pause, Schluss, zumindest für diese eine Sendung mal. Wir werden uns sicher noch öfter darüber unterhalten und weiterentwickeln. Ja, also wir bauen ja die ganze Zeit weiter an unserem Home Lab rum und es wird immer neuer, schöner, höher, weiter. Also bei mir auch in letzter Zeit neue Switche und so. Hoffentlich auch noch eine schnellere Glasfaserverbindung oder eine zweite, dass man auch den Single Point of Failure wegkriegt. Also es wird immer weiter gebastelt. Wir bauen immer mehr Apps auf und werden da sicher dann spätestens in einem Jahr, vielleicht aber auch noch früher, wieder drüber reden. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, vielleicht auch sagt, nee, unser Setup ist total scheiße, gibt hier viel, viel was Besseres, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare auf unserer Webseite oder was weiß ich, wo auch immer ihr diesen Podcast hört oder auf YouTube guckt oder was auch immer. Natürlich auch da sind die Kommentare sehr willkommen, aber im Blog kriegen wir sie mit am schnellsten mit wahrscheinlich und reagieren auch darauf. Und ja, wenn ihr sonst ein Thema habt, was wir uns entweder vornehmen oder ihr selber mal drüber berichten wollt, könnt ihr uns natürlich auch anschreiben. Und dann sind wir demnächst auf der FrostCon. Also wenn ihr Zeit habt, kommt gerne vorbei. Ja, ist ja jetzt noch im August. Dann gerne uns irgendwie anpingen, was weiß ich, auf Mastodon Bescheid sagen oder uns da zumindest überall folgen. Dann werdet ihr schon sehen, dass wir, wenn sich genug Leute finden, wahrscheinlich auch ein kleines Hörertreffen machen. Ein paar Flyer mitbringen oder Sticker hier auf Kleber mitbringen und so. Also wenn ihr da Lust habt, dann meldet euch einfach oder folgt uns auf Mastodon. Die Links findet ihr in ja auf unserer Webseite und dann freuen wir uns, dass wir euch dort vor Ort sehen und natürlich ihr uns auch bei der nächsten Sendung wieder hört. Und ich wünsche euch bis dahin eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit euren Homelab.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.